Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nummer 61 vom Schaubefehl-Podcast, eurem Film-Podcast, wo mein lieber Co-Host Matze, hallo Matze.
Bonjour.
Und ich uns jeweils zwei Filme auftragen, die der andere nicht kennt und wir sie dann in diesem Podcast besprechen. Matze, wie geht's dir?
Komplett durch mit den Nerven. Es ist eine sau anstrengende Arbeitswoche, aber ja. Hab mir dann gestern nach 9 Stunden Serienmarathon für ein Interview noch Kabinett des Dr. Parnassus angegeben, was vielleicht in die Review einfließen wird. Ich habe keine Ahnung, ich bin mal gespannt. aber ja, ich bin wirklich, wirklich fertig. Aber gotta do what you gotta do.
Podcasten.
Eben. Und wie geht's dir, André?
Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe auch viel die Woche auf dem Schirm, auch so ein bisschen außer Daily Business, also ne, der typische Kram, den ich immer ansteht, aber diese Woche auch noch viel drumrum, deswegen immer ein bisschen mehr als sonst, aber ansonsten alles soweit auch gut bei mir. Wir haben uns ja neulich mal wieder gesehen im realen Leben.
Du hast mich nicht erkannt. Wow.
Langer Zeit. Ja, doch am Anfang schon, aber später bei der Verabschiedung nicht. Da war es dunkel. Wir waren zusammen Dune gucken in der Pressevorführung.
Ja.
Und ja, haben uns ja nach langer, langer Zeit jetzt mal wieder seit Corona-Start mal wieder im realen Leben zumindest kurz gesehen.
So absurd, ey.
Ja, total, oder? Echt. Das ist wirklich absurd.
Es war generell, ich war vorher ja einmal in der Pressevorführung für In the Heights.
Ja.
Und da war ich, glaube ich, mit den PR-Leuten alleine, weil ich der Einzige aus Hamburg war, der Interviews oder so hatte. Keine Ahnung warum, aber war cool. Und jetzt aber in einem Kino zu sitzen mit echt nicht wenig Leuten, weil natürlich ist es Dune, es ist ein riesen Blockbuster, alle haben
wollen Bock alle drauf. Sehen, ja.
Es war schon irgendwie ein bisschen weird.
Ja, also ich war jetzt dann schon wieder ein paar Mal, deswegen ging es jetzt, aber das erste Mal, ich glaube, meine allererste jetzt in diesem Jahr war Green Knight. Das war ja, da war nicht so viel los im Abaton morgens um 9:30 bei einem doch eher Mainstream-Indie-Ding oder zumindest Arthouse-Ding. Aber ja, ich war jetzt auch in Suicide Squad halt regulär, mal wieder im Savoy dann auch, als er lief. Das war dann doch gut gefüllt. Ja, klar, es ist wieder komisch, aber auf der anderen Seite auch wieder schön, dass es wieder irgendwie geht.
Ja. Gerade bei Dune, der da Bilder hatte, wo man den Atem anhält und du merkst, okay, alle anderen machen das auch. Und ich musste
Das war schön, ja.
Ich musste einmal auf Klo und das war nach der ersten Sandwurm-Attacke.
Mhm.
Und da ist ein anderer mit mir raus und er ist einfach nur so raus, fuck, fuck. Das war schon schön irgendwie.
Ja, ja, es ist zwar kein Dune-Podcast hier, aber Dune, glaube ich, können wir beide einfach nur empfehlen. Ja. Startet ja Aufnahmetag heute Dienstag, übermorgen offiziell. Fantastischer Film, großartig. Also da kann man alle Besorgnisse oder so nehmen. Also Villeneuve hat wieder geliefert. Und das auf jeden Fall. Man kann auch hoffen, dass er auch weitermachen darf.
Schauen wir mal.
Aber ja, jedenfalls hast du dich dann ja, als der Abspann lief und es war noch dunkel, hast du dich so im Halbdunkeln verabschiedet. Ich habe gar nicht geschnallt, dass du das warst.
Ja, lange Haare, ungepflegter Bart.
Weil du jetzt ja auch aussiehst wie Reinhard Messner, sein Vater. Und da habe ich jetzt gar nicht mitgeschnitten. Aber ja, war auf jeden Fall schön natürlich, auch mal wieder sich kurz, auch wenn nur kurz, im echten Leben zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, jetzt aber genug vorgeplänkelt. Wir sind wieder hier mit zwei Filmen heute natürlich. Und du machst den Anfang. Ich habe dir einen Film letztes Mal gegeben. Nee, gar nicht wahr, oder? Doch, machst du wohl, natürlich. Das ist ja das Konzept. Ich spreche, du machst Film.
Ja, ja.
Ich habe dir einen Film gegeben, dessen Regisseur wir auch schon hatten. Und du bist ja nicht der größte Fan.
Zumindest von dem, was ich bisher so
zumindest
gesehen
bisher,
hab.
Genau, nämlich Terry Gilliam. Und ja, der Film, den ich hier gegeben habe, ist ebenfalls von ihm. Und ich bin gespannt, ob dieser dich denn jetzt diesmal vielleicht ein bisschen mehr verzaubern konnte. Du hast dir das Kabinett des Dr. Parnassus angeguckt.
Vor 1000 Jahren schloss Dr. Parnassus einen Pakt mit dem Teufel.
Aufhören!
Du hältst wahrscheinlich nicht viel von Wetten, oder?
Und wurde somit unsterblich.
Ist lange her.
Aber das hatte seinen Preis.
Mein Kind wird ihm gehören, sobald es 16 Jahre alt wird.
Dann hau mal raus.
Richtig. Der Film kommt aus dem Jahr 2009 und Regisseur Terry Gilliam. Wir hatten Fear and Loathing in Las Vegas von ihm hier. Er hat diverse Klassiker und Kultfilme gedreht. Nochmal zur Erinnerung, ich hatte vorher nur Zero Theorem mit von ihm gesehen und bin dementsprechend so ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht, weil den fand ich echt nicht gut und auch Fear and Loathing fand ich ja eher so weniger als mittelprächtig. Im Cast haben wir den leider schon verstorbenen Christopher Plummer, dann den leider schon verstorbenen Heath Ledger. Und ja, seine Rolle wird aufgeteilt auch noch unter Jude Law, Colin Farrell und Johnny Depp. Wie das Ganze funktioniert, dazu gleich mehr. Wir haben Lily Cole und da war ich so ein bisschen überlegen, ob die noch großartig was gemacht hat. Da habe ich mal geguckt, die ist halt als Model wohl aktiv, aber Kabinett des Dr. Parnassus war echt ihre größte Schauspiel, ihr größtes Schauspielding.
Ja.
Tom Waits haben wir, den Sänger, wenn ich mich nicht täusche, als Mr. Nick. Und das wusste ich nicht und ich hatte mich sehr gefreut, ihn dann zu sehen, Andrew Garfield spielt.
Ja, da war ich auch wieder mal überrascht, als ich ihn nochmal rewatcht habe. Den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm in dem Film, ja.
Nee, gibt auch einen guten Grund dafür. der Film hatte tatsächlich zwei Oscar-Nominierungen. Kannst du dir vorstellen, welche?
Kostüm auf jeden Fall, also Design, Kostüm, ja. Make-up-Kostüm vermutlich. Und Screenplay?
Nee, bestes Art-Design.
Okay.
Der Film ist auf Amazon Prime verfügbar, da habe ich ihn jetzt auch geguckt. Es gibt allerdings diverse DVD und Blu-Rays, auch in verschiedenen Collections ist er enthalten, wie zum Beispiel das Panoptikum des Terry Gilliam oder in der Heath Ledger Collection. Der Film hat bei der IMDb eine 6,8 und auf Letterboxd eine 3,1. Ich hatte einen fantasievollen Film erwartet, mit sehr viel weirden Bildern, weirder Optik und generell sehr viel Fantasy. Und wie das ausging, dazu gleich mehr. Vorerst allerdings die Inhaltsangabe von Moonshade von auf der OFDB. London in unserer Gegenwart. In den eher abgelegenen Seitenstraßen an den Ufern der Themse zieht der Schausteller Dr. Parnassus mit seiner kleinen Truppe an Schaustellern und seinem seltsamen altmodischen Gefährt herum, um Zuschauer zu finden. Obwohl seine Kunst und sein Gefährt den Gästen ermöglichen, in eine Welt aus Wünschen und Träumen einzutreten, hat er nur mäßigen Erfolg und Parnassus selbst ist müde, denn er ist rund 1000 Jahre alt. Er hat seine Seele dem Teufel verspielt, also da ist irgendwo ein Fehler drin, und gleichfalls das Leben seiner 15-jährigen Tochter Valentina, die an ihrem näher rückenden 16. Geburtstag dem Satan in Gestalt von Mr. Nick anheimfallen wird. Schon lässt sich Parnassus auf eine neue Wette ein, bei denen er binnen 3 Tagen 5 Seelen verführen muss, um aus seinem Kontrakt entlassen zu werden. Da greifen die Schausteller den etwas düsteren Herumtreiber Tony auf, der sich in Valentina verliebt und dementsprechend einiges Geschick an den Tag legt, die Wette zugunsten von Parnassus zu erfüllen. In den Räumen und Welten des Imaginariums trifft er in zahlreichen Masken auf, um die Seelen zu sammeln. So. Ich hätte übrigens, um das schon mal vorwegzunehmen, vermutet, dass der Film viel, viel mehr im Kabinett spielt. Das Ganze funktioniert so, dass Dr. Parnassus einen Wagen hat, mit in dem sie auch leben. Und dort befindet sich ein Spiegel. Und wenn Parnassus in Trance verfällt, dann sind diejenigen, die in diesen Spiegel gehen, kommen in eine Art, ja, sehr merkwürdig visualisierte Form ihrer eigenen Gedankenwelt. Und das ganze Spiel mit Mr. Nick funktioniert dann so, dass Mr. Nick die Personen lockt mit deren Schwächen. Und je nachdem, wie sich die Person entscheidet, geht die Wette dann zugunsten von Mr. Nick oder von Parnassus aus. Was nicht so richtig klar wird, was mit den Leuten passiert, die zum Teufel gehen. Sterben die einfach?
Das wird nicht so richtig erklärt. Also vermutlich kommen sie dann in die Hölle oder ins Fegefeuer oder whatever. Ja, aber wird nicht so richtig erklärt im Film, das stimmt.
Ja. Die erste Sache, an die ich natürlich denken musste, als klar wurde, was es mit diesem Mr. Nick und so auf sich hat, ich denke, da wirst du mir zustimmen, als alter Gelehrter der deutschen Literatur, ist natürlich Goethes Faust. Ich habe das Buch nie gelesen. Wir haben in der Schule mehr Schiller gemacht, zur Sturm- und Drangzeit. Das fand ich auch super cool damals. Und trotzdem, wir hatten dann irgendwann mal mit unserem LK-Lehrer ging es um Gustav Gründgens, der den Mephisto zur Nazi-Zeit gespielt hatte. Gibt es sehr, sehr weirde Hintergründe und ist alles ein bisschen komplexer, aber so hat man halt ein bisschen was von Faust mitbekommen. Und da geht es ja auch darum, dass der Doktor eine Wette mit dem, Mephistopheles genau eingeht. Ich weiß gar nicht mehr, worum es so richtig ging. Und witzigerweise, als ich erzählt habe, welchen Film ich gucken muss, war meine Partnerin so, welcher war das nochmal? Sag mir irgendwas. Ja, der letzte von Heath Ledger. Boah, war der scheiße. also es kam so wirklich aus der Pistole geschossen. Und sie wusste auch noch, dass es irgendwas mit dem Teufel zu tun hat. Und was sie noch gesagt hatte, es gibt keinen Pudel. Für diejenigen, die nicht wissen, eins der bekanntesten Faust-Zitate ist, das also war des Pudels Kern, ein fahrender Skolas, der Kasus macht mich lachend. Daher kommt auch Pudels Kern, dieses Sprichwort. Und dementsprechend muss der Film schon mal abgewertet werden. Es gibt keinen Pudel. Ich fand, so, wo ich jetzt die Oscar-Nominierung für Art Design und so gesehen habe, ich kann es verstehen, aber hier haben wir eine Sache, die mich auch bei Zero Theorem abgefuckt hat und wo ich mir sicher bin, dass ich das bei 12 Monkeys und so weiter und so fort auch finden werde und bei Brazil. Ich finde, die Filme von Terry Gilliam sehen immer irgendwie super schmutzig und uneinladend aus. Also, ich möchte einfach persönlich nichts mit diesem Wagen zu tun haben, der da irgendwo aufgestellt wird. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber es sieht alles immer irgendwie sehr unschön aus. Was es natürlich auch irgendwie soll. Es soll abgewrackt und abgerockt aussehen. Aber ich weiß nicht, warum das mich so stark auslöst. Stärker als bei anderen irgendwie Regisseuren. Da kommen wir auch vielleicht später bei dir noch zu. Aber das drückt mich irgendwie immer weg von den Filmen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
Also ich verstehe schon, was du meinst, aber ich meine, das hat ja hier auch Bestandteile. Also es geht ja auch darum, dass eben, also dieser Wagen oder die Show wird ja auch dann im Zuge der Story quasi modernisiert, ne? Weil eben der Dr. Parnassus keine Ahnung hat, wie man in der modernen Welt Leute zieht und so. Also es ist ja sogar Bestandteil eigentlich sogar der Story quasi. Und ich finde aber, also ich finde abstoßend finde ich den Wagen jetzt nicht. Es hat ja schon so ein bisschen was, also Märchenhaftes, nur halt natürlich nicht mehr alles so ganz frisch halt, weil sie kein Geld haben, es in Stand zu halten.
Ist auch übrigens ultra unangenehm, dass es nach der Modernisierung zum Blackfacing eines Kleinwüchsigen kommt. Das war echt hart, ey.
Das ist mir auch wieder aufgefallen.
Das war unangenehm.
Das ist bitter, ja. Das ist bitter. Wo sogar noch diese Frau sagt, ich möchte den kleinen schwarzen Jungen kaufen.
Ja, also Das war der biggest Oof des gesamten.
Das war schwierig, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist eine sehr schwierige Szene.
Womit mich der Film auch noch so von sich gestoßen hat, und das ist eine Sache, die bei uns im Discord auch gesagt wurde, dass jemand den noch so als Flickenteppich in Erinnerung hat. Und natürlich, der Tod von Heath Ledger hat den Film wahrscheinlich in der Produktion echt nach hinten geworfen. Ich finde, wie sie es gelöst haben, super cool und clever tatsächlich, dass seine Figur Tony dann in diesem Kabinett einfach andere Gesichter hat, weil diejenigen, die in dem Kabinett sind, ihn immer anders sehen. Ist super clever gelöst und ich finde zumindest Pharrell und Jude Law machen das super. Johnny Depp ist Johnny Depp irgendwie in seiner Szene.
Ja, das stimmt.
Aber was mich so ein bisschen gestört hat, was genau möchte mir der Film eigentlich sagen? Was ist das Theme? Wenn man die erste Begegnung von Dr. Parnassus und Nick hat, hatte ich so das Gefühl, okay, es geht in diesem Film um Geschichten erzählen. Parnassus ist irgendwie von so einem buddhistischen Kult oder so, die eine Geschichte immer wieder erzählen, weil sie sozusagen sagen, wenn diese Geschichte nicht erzählt wird, dann hört die Welt auf zu existieren. Was ich eine super coole Idee fand, das ist für eine halbe Szene irgendwie wichtig. Und dann geht es aber irgendwie weiter zu diesem ganzen, bräuchten wir mehr Fantasie und müssen wir den Verlockungen irgendwie widerstehen. Und ganz am Ende kommt dann so ein Twist oder Turn, dass der Teufel eigentlich doch gar nicht so verkehrt ist und eigentlich ein ganz cooler Dude. Und ich war so, man wird in diesem Film so hin und her geworfen zwischen allen möglichen Dingen, dass es mir echt schwer fiel, am Ball zu bleiben und investiert zu sein. Und das führt dann letzten Endes auch zu, der geht ja auch so seine 2 Stunden, natürlich. Der zieht sich arg. Gerade in den Realsequenzen, wenn mal wieder darüber diskutiert wird, dass seine Tochter eigentlich ein normales Leben haben möchte und nicht mit diesen Schaustellern herumfährt.
Mit den geilen Furniture-Katalogen.
Ja, und mit ihrer komischen Fußkette, weil sie darf nicht wegrennen.
Okay. Ist ja eigentlich aufgefallen, dass ganz am Anfang, wo einmal schon mal dieser eine Katalog, beziehungsweise nee, sie hat ihr Zimmer innerhalb dieses Wagens, hat sie
dieser auch Wagen muss so riesig sein.
Das liebe ich aber übrigens. Ich finde, das ist geil gemacht, dass du nie, du verstehst nicht, wie der Wagen aufgebaut ist. Aber das hat sowas Verwunschendes. Das mag ich irgendwie ganz gern. Weil der hat gefühlt irgendwie 18 Zimmer, du weißt nicht, wo die sind. Ja. Das finde ich aber ganz, ganz nice aufgrund dieses ganzen Imaginarium-Dings. Auf jeden Fall, ihr Zimmer ist ja so komplett ausgeklebt mit so Ausschnitten aus solchen Katalogen. Ne? Mhm. Ist dir aufgefallen, dass ganz am Anfang schon, als von den Schnipseln zu sehen ist, und da liegt so eine Familie im Wohnzimmer und der Mann liegt auf dem Sofa und der Mann hat das Gesicht von Colin Farrell.
Ja, also
das ist ganz gut.
Wird dann halt clever vorbereitet fürs Finale, ne?
Ja.
Aber also ich finde auch diese gesamten Sequenzen im Imaginarium, im Kabinett, die finde ich cool, weil die genau das eigentlich wiedergespiegelt haben, was ich erwartet hatte. Dieses, es ist ultra weird irgendwie und super komisch, aber man versteht, wo die bestimmten Dinge herkommen, was die sollen. Und mal abgesehen von dem echt miesen CGI. Also das sieht in keinster Weise gut aus. Was aber auch dann vielleicht hier dann auf der anderen Weise dieses ganze Künstliche und dieses ganze Gedankenwelt vielleicht unterstützt.
Das habe ich mich da auch mal gefragt, ob das wirklich Purpose ist, so, ob das Absicht ist. Weil das wirkt halt so, es wirkt fast so. Es wirkt so artifiziell, so gestellt, so.
Aber wir können uns einigen, dass es einfach nicht hübsch ist.
Nee, es ist nicht hübsch, aber ich weiß es nicht, ich habe es tatsächlich nicht nachgelesen, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass es auch so ein bisschen gewollt ist, weil es eben so, es sieht halt aus wie Dinge, also es sieht so aus wie die Dinge, die wir uns vorstellen, aber von denen wir keine Ahnung haben, weil wir sie noch nie selber persönlich gesehen haben oder sowas. Also es sieht so, ne, weißt du, wie ich das meine? Also ich könnte mir fast vorstellen, dass es so ein bisschen Absicht ist, dass es so ein bisschen uncanny aussieht, aber ja, es sieht halt nicht gut aus, ja.
Aber trotzdem machen diese Sequenzen Spaß und es sind auch diejenigen, die Figuren irgendwie vorantreiben. Der gesamte Plot, der außerhalb stattfindet, ist echt nicht spannend und zieht sich wie Gummi und ist mir wirklich auf die Klötze gegangen. Und ein ganz, ganz großer Anteil geht da an die Figur von Andrew Garfield, der als typisches Theaterkiddy, er kann jonglieren und sich schmeißt sich gerne in Verkleidung, ist so ein Zauberkünstler. Phil Dunphy aus Modern Family in Uncool im Grunde genommen. Und der ist halt in Lily Collins Figur verliebt und möchte sie für sich gewinnen. Und dann kommt aber Tony, der ja so viel cooler ist und bli und bla und blub. Und anstatt, also der ist so die gesamte Zeit am Rumnölen und wie ein pubertierendes Kind, aber soll letzten Endes die Figur sein, mit der wir irgendwie mitfühlen. Oder eine von den Figuren natürlich. Das ist so, boah, nee, danke. Ledgers Figur ist die spannendste, einfach weil Mr. Nix sie geschickt hat. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil Parnassus legt Tarotkarten und deckt den Gehängten auf. Und du musst mir bitte mal erklären, wie die Russenmafia es geschafft hat, den da von dieser Brücke hängen zu lassen.
Ach, doch, unter der Brücke, ne? Ja.
Also das funktioniert so auf keinster Art.
Vielleicht mit einem Boot runtergefahren, dann mit einer Leiter.
Die Leiter muss echt hoch sein.
Leiter auf dem Boot, ja, genau, ja.
Und was sollte dieses Ding mit der Flöte? Weißt du das?
Ach so, die er mal verschluckt oder was?
Ja, bevor er aufgeknüpft wird.
Nee, das habe ich, also ich weiß nicht, ob das irgendwo herkommt tatsächlich. Wie du weißt, bin ich sehr unbelesen.
Nee, also ich wüsste auch nicht.
Ich weiß
nicht,
ob das jetzt aus irgendeiner Metapher kommt, aus irgendeinem Stück, aus irgendeinem, weiß ich nicht. Aber es ist halt quasi so eine Art Schutzzauber. Sie reden ja auch einmal so ein bisschen von, der Teufel sagt halt einmal, oder Mr. Nick sagt ja wie einmal, ich hab noch nie was von schwarzer Magie gehalten und so. Das ist ja wie
so ein
Schutzzauber,
ja
so solange er den verschluckt hat, ist er ja scheinbar auch unsterblich.
Ja, er hat ja auch da diese komischen Markierungen auf der Stirn
Kopf,
oder so,
ja.
Wo auch nie deutlich irgendwie genauer drauf eingegangen wird, wo einfach gesagt wird, oh, das ist schwarze Magie. Danke, KTX, bye.
Man muss halt im Film sehr viel hinnehmen.
Ja, aber halt so Sachen, die genau dann so ein halbes Mal irgendwie wichtig sind. Und statt das einfach rauszulassen, wird das dann irgendwie intensiver verfolgt. Lass doch Mr. Nick da einfach sagen, er ist mir immer von der Schippe gesprungen, anstatt diese komische Flöte und diese komischen Merkmale so halbwegs wichtig machen zu lassen.
Ja, und vor allem, weil Mr. Nick ja selber scheinbar nicht weiß, was es ist.
Ja, es ist einfach dumm. Das klingt jetzt alles sehr negativ gerade. Ich muss wieder positiver denken. Bitte entschuldigt. Hatte durchaus meinen Spaß mit dem Film. Das ist ein Ding, was man sich, also ich komme schon irgendwie so halb zum Fazit, was man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Man sollte wissen, dass dieser Fantasy-Plot sehr, sehr, sehr weit untergeordnet ist, dass man dann doch mehr ein Familiendrama bekommt, also mehr als alles andere irgendwie. Und der Film ist okayisch. Allerdings, wie wir beide auch meinten, es hat zwar einen Grund, dass das alles so abgerockt und uneinladend aussieht. Es ist jetzt allerdings der dritte Film von Gilliam und er hat es mir alle drei Male, hat er mich verprellt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde mit dem nicht mehr warm.
Also was ja rein den Look angeht, dieses, was du als, wie soll ich, nicht einlad oder auslad beschreibst, ja. Also wenn dich das wirklich so krass stört, dann wirst du Brazel hassen.
Ja, das denke ich mir nämlich auch.
Wie gesagt, und hier, finde ich, hat es ja noch eine Bewandtnis, weil es geht ja darum auch, dass die Menschen natürlich durch das Imaginarium ja quasi rauskommen aus ihrem ekelhaften, hässlichen Alltag und reinkommen in eine wunderbare, tolle Traumwelt. Und das ist untermauert, das ist natürlich auch noch die regnerische Stadt ganze Zeit, ist natürlich so ein absoluter Kontrast natürlich zu den bunten Traumwelten.
Das verstehe ich auch und auch bei Zero Theorem habe ich es verstanden und bei 12 Monkeys verstehe ich das auch in einer dystopischen Zukunft, ähnlich wie Brazil. Aber ey, ich kann es echt nicht genau in Worte fassen, was mich da einfach abstößt. Aber
ist
irgendwie finde ich es immer, boah, nee, bleib mir weg mit dieser Optik.
Boah, nee.
Aber wie gesagt, so für einmal gucken ist das ein okayischer Film. Ich kann mir vorstellen, dass der in Zusammenhang mit bestimmten Substanzen sehr gut kommt. Aber
wie alle Gilliam-Filme.
Ja, wahrscheinlich. Also, ja, muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken.
Okay. Verstehe ich alles komplett. Ich glaube, ich mag den Film auch aus unerfindlichen Gründen besser. Also ich mag den mehr, als er eigentlich gut ist. So.
Ich mag ihn besser.
Also ich mag ihn mehr, als er eigentlich, als ich mögen dürfte vielleicht. Ich weiß es auch nicht so richtig. Irgendwie habe ich den gern.
Das ist okay, jeder Mensch hat Fehler.
Wow. Aber wie gesagt, ich verstehe deine ganze Argumentation und ja, also mein größter Kritikpunkt an dem ist auch definitiv, er dauert zu lang.
Ja.
Gerade in der zweiten, also die erste Hälfte finde ich richtig stark und dann hat er so einen richtigen krassen Hänger, bevor es dann ins Finale geht, wo er sich echt so viel mit Kleinigkeiten aufhält. Da gebe ich dir vollkommen recht, absolut.
Ja.
Kollege Tino Hahn meinte auch, als ich jetzt bei Letterboxd wieder gelockt habe mit 3,5 Sternen, hat er mir geschrieben, meinst so, du hast einen Fehler bei Letterboxd gemacht, du hast Dr. Parnassus mit mindestens 2,5 Sternen zu viel bewertet. Ja.
Kleiner Edgelord.
Kleiner Hinweis aus WhatsApp. Nein, also ich verstehe die Kritik an dem, ich verstehe, warum man den nicht mögen kann, aber irgendwie, ich finde den einfach so B und verzaubernd, obwohl er so, ja, teilweise so löchrig und dann auch wieder zu viel ist und so, aber irgendwie die ganze Grundthematik und alle Schauspieler da drin, okay, ja,
Garfield nervt schon, das stimmt.
Bitte?
Aber was ist denn die Grundthematik?
Aber ich mag einfach diese zwei Charaktere, also Parnassus und quasi der Teufel spielen dieses ewige Spiel und es dreht sich immer im Kreis und so
du
quasi.
Du solltest vielleicht mal Faust lesen.
Und erst als dann jetzt quasi was auf dem Spiel steht, merkt er zum ersten Mal, beziehungsweise es wird ja auch am Ende nur so ein bisschen angedeutet, dass er natürlich, also dass sich auch das mit der Tochter immer wieder im Kreis dreht, ne? Also es ist vermutlich ja auch nicht so, dass er zum ersten Mal eine Tochter hat in seinem Leben.
Doch, ist es. Wird ja gesagt.
Ja, aber das bei dem Ende bin ich mir nicht so sicher. Weil man könnte es ja auch so verstehen, weil am Ende seine Frau, die man ja nur angedeutet von hinten sieht, sieht ja einmal auch aus wie seine Tochter.
Es ist ja auch seine Tochter.
Genau, aber deswegen meine ich halt, ich habe das immer so gedeutet, dass es quasi auch ein Kreislauf ist und dass er quasi eigentlich schon oft seine Tochter wieder verloren hat über diese 1000 Jahre, aber dass sich das immer wieder wiederholt, weil der Teufel halt so ein Endlosspiel draus macht.
Nee, das ist seine Tochter, die durch das Spiel freigekommen ist, die jetzt mit der Figur von Andrew Garfield zusammen ist und Kinder hat. Weil es ist gar nicht so viel Zeit hinter, zwischen dem Ende und dem Finale.
Na gut, glaube dir.
Gut.
Hast du alles gesagt zu Dr. Parnassus?
Ich habe fertig.
Du bist leer.
Ja.
Leer wie der Spiegel von Dr. Parnassus. Gut, dann komme ich zu meinem Film. Du hast mir gegeben ein Frühwerk von einem sehr renommierten Regisseur, nämlich von Guillermo del Toro. The Devil's Backbone heißt der Film von 2001.
Doktor, glauben Sie, es gibt Geister? Ich glaube, ich habe einen gesehen. Hier.
Und ist in Deutschland ja so semi-gut erhältlich. Es gibt eine DVD von Kinowelt, es gibt ein Blu-ray-Mediabook von Wicked Vision, die sind aber ausverkauft und mittlerweile ein bisschen teurer im Resale. Ich habe ihn jetzt geguckt bei Suna.de.
Hast du gerade gesagt, das Mediabook ist ausverkauft?
Ja, ich meine schon, oder?
Witzigerweise, das ist noch gut erhältlich. Das kostet halt nur 30 Euro.
Ach so, okay. Ich dachte, das wäre mittlerweile sold out, weil das auch schon seit einiger Zeit auf dem Markt nämlich ist. Nee, das ist, oder? Ja, gerade mal. Also bei Amazon, das eine Cover ist sold out, das andere kostet 36.
Ja.
Wenn man den Händler seines Vertrauens fragt, kann er, glaube ich, noch was besorgen. Bei Amazon zum Beispiel sind sie ausverkauft. Hm. Ne? Die sind beide limitiert auf 77 Stück, das ist nicht so viel. Also muss man sich auf jeden Fall auf einstellen, dass man, glaube ich, ein bisschen mehr zahlen muss. Ich habe jetzt geguckt bei Suna.de, das ist so ein neuer Streamingdienst, die eher so ein bisschen kuratiertes Arthouse.
Brauchen wir dringend nochmal.
Bitte?
Wir brauchen dringend einen neuen Streamingdienst.
Na, ist halt ein Underground-Streamingdienst, ne? Also die halt ein bisschen abseits des, die sagen halt, die zeigen Sachen abseits des Mainstreams. So. Da habe ich jetzt geguckt für 2 Euro geliehen. Es gibt ihn aber auch bei Join im Abo. Und der Film hat eine FSK ab 16 Jahren. Auf Letterboxd hat er zudem eine Wertung 3,8 von 5 und bei der IMDb eine 7,4 von 10. Das Budget damals waren knappe 4,5 Millionen Dollar und am Boxoffice hat er 6,5 Millionen eingespielt. Ja, also kein Mega-Erfolg damals, aber zumindest die Produktionskosten hat er wieder reingeholt, zumindest auch im Kino. Ich hau einmal den Plot raus, denn wir befinden uns in Spanien 1939. Gegen Ende des Bürgerkriegs ist das Waisenhaus Santa Lucia, das weit entfernt von der nächsten Stadt mitten in einer einsamen Ebene liegt, randvoll mit Waisen. Von nicht allzu langer Zeit verschwand dort spurlos ein Junge und niemand hat eine Erklärung dafür. Als auch der 12-jährige Carlos in Santa Lucia ein neues Zuhause findet, geschehen plötzlich merkwürdige Dinge. Das war ganz knapp. Jo. Hier der offizielle Plot. Und ja, was waren meine Erwartungen an den Film? Ja, und Del Toro ist mir natürlich eben ein Begriff und ich weiß ja, was er sonst eben tut und was seine Filme auszeichnen. Deswegen, meine Erwartungen bei Devil's Backbone waren daher ein, ja, Del Toro-Film, in dem man, also ein früher Del Toro-Film mit weniger Budget, in dem man aber sieht, was er später machen sollte. Ja, also quasi so ein bisschen so eine Handschrift vorzeigen, der Film. Das war so meine Erwartungen. Ich wusste tatsächlich relativ wenig über den Film, weil ich mir den Plot und so auch noch nie richtig angeguckt habe. Ich wusste eben auch nur, dass es auch ein Kriegsszenario irgendwie hat, ähnlich wie ja auch Pans Labyrinth. Daher hatte ich so ein bisschen eher so die Erwartung, Vorahnung, dass es irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen könnte, aber mehr wusste ich eben nicht. Was habe ich denn bekommen? Also, wie gesagt, die Inhaltsangabe war schon sehr knapp, also es geht im Grunde halt eben um diesen Jungen, diesen Carlos, der wird im Waisenhaus abgegeben, er denkt erst irgendwie sein, ja, was ist es denn, sein Vormund, sag ich jetzt mal, würde, beziehungsweise der haut halt auch einfach ab und Carlos realisiert dann auch erst, dass er dort bleiben wird, das wurde ihm so ein bisschen verschwiegen und er fährt dann einfach weg, dieser Vormund, und Carlos steht da eben bedröppelt auf dem staubigen Weg und guckt dem Auto nach, was wegfährt. Und ja, er muss sich dann erstmal da zurechtfinden, die anderen Jungs, ja, mobben ihn so ein bisschen, ist natürlich der Neue, er muss sich erstmal zurechtfinden, er wird ein bisschen geärgert und gehänselt und verarscht, wie das nun mal so ist unter Kindern. Aber er kann dann doch relativ schnell Anschluss finden. Dann gibt es eben die Leiter dieses Waisenhauses, einmal Dr. Casares und Carmen heißt die andere, genau. Das sind die Leiter dieses Waisenhauses. Dann gibt es den ja, Hausmeister, kann man sagen, Jacinto oder Jacinto, der dort selbst früher eben Waise, als Waisenkind hingekommen ist und mittlerweile eben dort arbeitet. Und dann gibt es noch seine Verlobte oder seine Freundin Conchita. So, das ist so der, das sind so die wichtigsten Personen und es gibt eben noch eine ganze Reihe von Kids eben, die dort natürlich leben. Wie gesagt, das Szenario ist eben der spanische Bürgerkrieg. Und 1939 war der in seinen letzten Zügen, also im letzten Jahr des Bürgerkriegs. Und es geht dann eben erstmal darum, ja, dass Carlos sich da eben zurechtfinden muss, erstmal mit der Situation klarkommen muss. Und relativ bald eben tritt halt der, ja, das besagte Ungewöhnliche, die merkwürdigen Dinge in Kraft, nämlich er sieht einen Geist von einem kleinen Jungen, der Santi heißt. Und das ist so ein bisschen erstmal auch der rote Faden, denn es gilt erstmal herauszufinden, wer ist denn dieser Geist, Santi, oder existiert der überhaupt? Und die anderen Kids eben munkeln da auch so ein bisschen, ja, es soll es hier halt geben, es soll es spuken und hier und da. Und das ist erstmal so ein bisschen die Ausgangssituation dann. Und ich war dann tatsächlich schon ein bisschen so an Pans Labyrinth erinnert, muss ich sagen. Ne? Also wenn man da sich das Setting mal anguckt, auch in Pan ist das Setting eben ein Kriegsgeschehen, das aber quasi draußen stattfindet. Ne? Bei Pan ist es ja dieses Domizil des Colonels da, des Leutnants. Hier ist es eben das Waisenhaus, draußen herrscht der Krieg, trotzdem soll drinnen versucht werden, gerade Kindern eine aufrechte Welt irgendwie zu suggerieren. Hier hast du eben dann eben einen kleinen Jungen, in Pan ist es das Mädchen. Und auch Del Toro hat auch wohl mal gesagt, irgendwie hatte ich das auch mal nochmal gelesen, er sieht auch den Film, also Devil's Backbone und Pan, so ein bisschen als Geschwister an, die Filme. Wobei halt hier der Film der Bruder ist und Pan die Schwester, hat er mal gesagt im Interview. Das ja auch dann irgendwie passt. Und ich hatte immer ein bisschen das Gefühl auch vielleicht, also es stimmt nicht, aber weil er hatte die Idee oder die Grundstory zu Devil's Backbone hat er schon im College irgendwie geschrieben, das lag schon ganz lang rum. Ich hatte das Gefühl, so ein bisschen als Devil's Backbone hätte auch der Film sein können, den er erstmal machen musste, um später dann eben Pan mit mehr Budget machen zu können. Mhm. Aber es ist wohl nicht so. Die Filme sind unabhängig voneinander entstanden, aber die Parallelen sind definitiv da.
Ja, also ich habe die ja alle im Zuge unserer Del Toro-Werkschau für Welle Nerdpol nicht in chronologischer Reihenfolge geguckt, aber alle 10 seiner Filme nochmal durch und Kronos vielleicht nicht so krass, aber was so thematisch und so angeht, sind halt Devil's Backbone, Pan's Labyrinth und auch mit Abstrichen wahrscheinlich auch Shape of Water sind echt, echt krass zusammenhängend und auch so was seine, ja, was seine Markenzeichen angeht, wie zum Beispiel gehandicapte Figuren, haben wir hier auch stark vertreten.
Die Carmen mit dem einen Bein, ne, zum Beispiel, ja. Ja, ja. Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Also seine Motive sieht man da auf jeden Fall drin, auch seine Visionen und so. Also eigentlich genau das, was ich ein bisschen erwartet habe. Aber trotzdem ist Devil's Backbone dann trotzdem sehr eigen, weil er ist auf jeden Fall nicht so verwunschen und nicht ganz so fantasiereich eben wie seine künftigen, also danach folgenden Filme. Weil Backbone ist dann letztendlich doch eher schon ein Drama, ne? Also die Grusel oder geil, weil einen Horrorfilm würde ich noch gar nicht nennen. Wenn, ist es ein Gruselfilm. Es geht eher so in die Richtung, ja, ich möchte nicht sagen Crimson Peak, weil der wäre dann doch schon sehr, sehr geisterfilmmäßig. Aber sag ich mal, die Geisterebene hier ist sehr akzentuiert.
Aber
und,
Crimson Peak bietet halt den perfekten Satz, um David's Backbone zu beschreiben. Da sagt nämlich Edith selbst einfach in einer Szene, es ist keine Geistergeschichte, es ist eine Geschichte mit Geistern. Und genau das ist Devil's Backbone.
Ja, ja, das stimmt. Das passt sehr gut, ja. Es ist halt sehr akzentuiert. Der Grusel buttert sich dem Drama deutlich unter, was ich aber jetzt eigentlich nicht so schlimm fand. Dieser Geisterjunge, der ist auch so, ja, also fand ich jetzt auch nicht so richtig gruselig.
Echt? Also der Jumpscare, den einen, der hat mich schon ganz schön gekriegt.
Der Jumpscare war ganz gut, aber es ist halt auch ein Jumpscare, aber sonst fand ich ihn so, ja. Ich fand das halt cool, wie er hat ja so eine Kopfwunde, wie denn das so Blut da so raus, wie so eine Wolke so rauszieht, das sieht schon ganz cool aus. Und Del Toro hat auch gesagt, dass er sich bei dem Design an Ju-On inspiriert hat, also überhaupt an japanischen Geisterfilmen. Und, aber ich fand halt sowieso generell ich fand ihn nicht so richtig unheimlich oder gruselig. Also ich fand es eher alles sehr tragisch und die Horrormomente oder die Gruselmomente fand ich halt nicht so stark irgendwie, auch wo er dann da in diesem Abstellschrank da eingeschlossen wird, die Tür rüttelt halt. Das sind halt alles natürlich so super klassische Motive, die man so aus Geisterfilmen dann auch irgendwie kennt und war inszenatorisch alles okay, aber ich fand es jetzt auch nicht so richtig creepy oder so, fand ich es jetzt eher nicht. Also da
soll es auch, glaube ich, nicht unbedingt sein.
Ja, ja, eben. Aber
außerdem
Außerdem
fehlte das Budget, um einen Pale-Man zu machen.
Ja, ja, gut, klar. Aber wie gesagt, wenn du natürlich auch eher als Hinweis dann auch an Hörerinnen und Hörer, die den Film nicht kennen, also man sollte wirklich keinen Gruselfilm erwarten. Das ist es halt nicht. Es ist wirklich eigentlich ein Drama, eben mit leichten Spooky-Elementen. Aber die sind nicht eben der Fokus des Films. Und generell ist es ja auch so, dass der Geist hier auch nicht das Böse ist, ne? Das ist ja auch so ein Motiv, zum Beispiel bei Crimson Peak ist es ja auch so, dass da das Übernatürliche nicht das Böse ist, sondern hier sind
Hallo,
auch
Spoiler.
Eben wieder ganz klar die Menschen das Böse. So, ach, mein Gott, bei uns wird immer gespoilert. Und gerade im letzten Drittel war ich auch nochmal so richtig überrascht, weil das letzte Drittel, das Finale, spielt sich fast schon aus wie so eine düstere Variante der Goonies.
Ja, ja, ich verstehe ich.
Ja, also wenn die Kids sich dann so zusammenraufen müssen, um dann eben das Böse zu besiegen quasi, das ist ja fast schon ein bisschen abenteuermäßig und das fand ich sogar echt ganz cool irgendwie.
Ja, wobei mit dem, was davor passiert, ist halt schon, ne, ordentlich, ist jetzt nicht beschwingt.
Nee, beschwingt ist es nicht, nee, auf gar keinen Fall, wie gesagt, das ist halt eine düstere Variante, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er die gleiche Tonalität hat, aber so im Kern fand ich fast schon, dass leichte so Abenteuerzüge angenommen. Und ja, ganz generell muss man ja auch sagen, dass der ganze Film extrem symbolhaft ist und sehr metaphorisch eben angelegt ist. Also im Grunde bildet ja alles, was im Film passiert, ist quasi eine Antwort oder eine Referenz oder wie kann man es noch umschreiben, ein Weckruf für diesen spanischen Bürgerkrieg. Also zum Beispiel, es gibt ja diese Bombe, diese Fliegerbombe, die am Anfang des Films abgeworfen wird. Und die schlägt ja quasi im Waisenhaus ein, aber geht halt nicht hoch. Also ist quasi ein Blindgänger. Und er steckt ja dann da einfach quasi im Innenhof des Waisenhauses. Und alle rennen halt drumherum. Dann später binden sie noch eine bunte Fahne dran. Und die steht dann da wie so eine Statue quasi. Wie so anstatt so eine Gartenstatue steht da halt eine Bombe. Aber die ist halt echt so. Und das sind so als so Motive oder auch zum Beispiel, einmal gibt es diese Szene, weil ich mich erinnere, die ist eigentlich so beiläufig, da repariert Jacinto so ein Radio. Mhm. das da auf dem Tisch steht. Ich glaube, da ist auch hier Conchita, glaube ich, auch dabei, seine Freundin, eine Frau, seine Verlobte, glaube ich. Und da läuft halt irgendwie Nachrichten oder so, aber das rauscht halt total. Und er versucht es halt irgendwie zu reparieren und kriegt es halt nicht hin. Und dann haut er irgendwann einfach gegen das Radio, so volle Kanne. Und dann wechselt er halt einen Sender und spielt einfach Musik. Und dann rauscht es halt auch nicht mehr. Und sind beide so happy und sind so, ja cool, dann lassen wir halt einfach Musik laufen. Und das sind alles so Dinge halt, was der Film sagen will, beziehungsweise was Del Toro damit halt ausdrücken will, ist halt diese krasse Verdrängung dieses Krieges. Und er will es halt den Charakteren so quasi vor die Nase setzen.
Ja.
Durch diese Bombe oder auch eben diesem Radio eben nach dem Motto, da läuft gerade irgendwas, wird halt erzählt über den Krieg und was eben im Land passiert und sie hauen halt dagegen und dann lassen sie lieber die Musik laufen. Aber, weil das ist wohl auch so, dass das Volk dort diesen Krieg halt sehr gerne verdrängt. Und zum Beispiel in Schulen, hatte ich gelesen, wird es auch kaum noch gelehrt. Also sie machen da so ein bisschen Geschichtsverdrängung. Und Del Toro möchte gerade mit dem Film auch darauf aufmerksam machen und beziehungsweise eben das anprangern, dass das so verdrängt wird. Denn ein großes Motiv des Films ist ja auch quasi, dass Geschichte sich wiederholt und dass Fehler wiederholt werden und so weiter. Und dass man halt sowas nicht verdrängen oder ausblenden darf, weil das macht es halt nicht besser, beziehungsweise im Zweifelsfall passiert es dann wieder. So. Mhm. Und diese ganzen Motive stecken da halt so ein bisschen drin. Und das, der ganze Film ist halt eigentlich so eine Antwort von Del Toro oder so ein mahnender Finger von Del Toro, dass man halt solche schlimmen Ereignisse nicht einfach verdrängen darf und damit irgendwie umgehen muss. Und gleichzeitig zeigt er halt auch auf, dass die Menschen damals eben 39 genau so eben mit diesem Krieg leben mussten. Nämlich er steht quasi vor der Haustür, aber sie müssen so tun, als ob halt nichts wäre und müssen halt trotzdem ihr normales Leben leben und Dinge tun und arbeiten und ja, so.
Beziehungsweise selbst wenn man es versucht zu verdrängen, hat man immer noch eben die Bombe, die da in der Mitte steht und einen sehr, sehr stark daran erinnert, dass man wahrscheinlich nicht lange leben wird.
Genau, genau. Ja, und das ist halt das Ding. Und das funktioniert, finde ich, das funktioniert schon gut. Also ich verstehe da die Symboliken und das ist halt eine coole Metapher. Also das ist auch eine wichtige Metapher und das funktioniert auch gut, finde ich, im Film. Aber letzten Endes muss ich sagen, dass mir insgesamt der Film an sich hat mir nicht, also er ist solide, aber er hat mich nicht komplett abgeholt. Und es ist schwer zu beschreiben, warum nicht. Denn ich mag Del Toro gerne. Ich mag eigentlich fast alle seine Filme mit Abstrichen, klar, auch. Aber rein von der Thematik, weil ich liebe Pans Labyrinth. Ist einer meiner, also ich glaube, ist so doch mein Top-Favorite von ihm eigentlich. Und die ganzen Thematiken und die ganzen Referenzen sind ja da. Und ich hatte gedacht, dass mir der Film besser taugt. Und ich weiß nicht, ob es wirklich an der Abstinenz des Fantastischen liegt, dass es mir zu wenig fantastisch war. Aber ich bin in Devil's Backbone, der hat mich emotional nicht so krass abgeholt, wie er mich hätte abholen müssen.
Mhm.
Und ich weiß nicht so ganz warum, weil er hat halt die Drastik und er hat krasse Momente und er hat halt, da sieht man früh halt auch, dass Del Toro da auf jeden Fall auch früher schon nicht zurückgeschritten ist, auch mal Drastisches zu tun und das ist alles drin. Der hat absolut bösartige Momente, wo eben der Mensch wieder sein grauenhaftes Gesicht zeigt und so weiter. Das ist alles da. Aber irgendwas hat mir bei dem Film gefehlt. Ich war nicht so richtig involviert die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass ich dann doch irgendwie darauf gewartet habe, dass der Film doch mehr, vielleicht mehr Horror wird, obwohl ich mir eigentlich schon jetzt so ab der Hälfte mir dann doch dachte, dass der Fokus anders liegt. Aber irgendwas hat mich nicht erreicht in dem Film.
Mhm.
Und das ist irgendwie schade, aber es ist halt, wie es ist. Zumindest ist es mein Ersteindruck. Vielleicht, wenn ich ihn vielleicht mal rewatche, vielleicht kann er nochmal gewinnen, wenn ich wirklich darauf eingestellt bin, was der Film wirklich von mir will. Und wie gesagt, ich fand auch, der sieht gut aus. Und Del Toro zeigt vor allem auch hier schon, dass er gut mit Kindern drehen kann. Das ist ja immer schwierig.
Die Kinder sind fantastisch.
Die Kinder sind super, genau. Und ich finde, er directet sie halt super gut, weil sie haben alle einen coolen Charakter. Sie nerven nicht, sie machen keine wirklich dummen Dinge. Also höchstens Kinder-Naivität so, aber sie machen keine dummen Dinge. Sie overacten nicht irgendwie komisch. Sie machen wirklich alle genau, was das Drehbuch möchte. Und es funktioniert auch. Also auch daran lag es nicht.
Er hat dich einfach nicht erreicht.
Er hat mich nicht erreicht auf einer nötigen emotionalen Ebene. Und wie gesagt, ich verstehe es nicht so ganz. Hm. Und ich weiß nicht, ob ich mich halt, wie gesagt, durch meine Vorerwartungen irgendwie, auch an Del Toro, ob ich mich vielleicht zu sehr an Dingen aufgehangen habe, die dem Film eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und dadurch habe ich die Dinge, die wichtig sind, vielleicht zu wenig akzeptiert oder zu wenig bedacht. So, das ist das Einzige, wie ich es mir vorstellen könnte. Weil rein von der Inszenierung, von der Geschichte, und ich finde es auch krass, wie stilsicher Del Toro damals schon war.
Es ist super abgefahren. Man sieht halt schon alles, was ihn später ausgemacht hat.
Ja, das ist halt alles drin. Und deswegen ist es eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Und trotzdem wird der Film mich nicht so komplett abgeholt.
Ich glaube, es ist echt so ein Erwartungsding.
Vielleicht, ja.
Also so klingt es jetzt für mich. Aber ja, ich kann es so ein bisschen verstehen. Ich hatte auch anfangs meine Probleme mit dem Film. Aber ich fand ihn gerade, weil er dann doch sein, wenn ich mich recht erinnere, sein geerdetster Film ist und der Film, der am ehesten in der Realität verankert ist, super spannend und extrem cool. Dann kommt es dazu, dass ich als jemand, der nicht annähernd so viele Horrorfilme wie du geguckt hat, fand ich die durchaus gut gelungen, die paar Gruselmomente. Ich fand Santi als Geist richtig, richtig cool, auch vom Design her und alles. Und beim Finale hatte es mich. Also ich habe nicht geweint oder so, aber ich fand es emotional ganz schön stark. Ist es dann vielleicht echt so ein Film, der für dich beim zweiten Mal gucken vielleicht noch mal wachsen könnte?
Also kann ich mir wirklich gut vorstellen. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Wie gesagt, also das Einzige, was ich mir wirklich erklären könnte aktuell, ist wirklich halt, dass ich wirklich mir erhofft hatte, dass da doch mehr Fantasy drin ist oder halt zumindest irgendwie was Übernatürliches oder was, eine zweite Ebene, abseits der Metaphern und der Symbolik. Aber wie du sagst, ja, es ist auf jeden Fall, also ich kenne Kronos ja noch nicht, aber das ist auf jeden Fall der geerdetste Del Toro, den ich bisher gesehen habe. Ja, und vielleicht war es wirklich das, dass ich da vielleicht fast ein bisschen ernüchtert von war, weil ich ihn einfach anders kenne bisher, ja. Mhm. Aber trotzdem ist es ein sehenswerter Film, gar keine Frage. Also, wie gesagt, man sieht, das hat er erfüllt, man sieht an dem Hand des Films schon, wohin es mit ihm dann später gehen sollte. Gar keine Frage. Also das ist wirklich Wahnsinn, ja.
Okay.
Ja. Dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Schaubefehl.
Huhu.
Es wird
spannend.
Ich möchte, dass du anfängst.
Ich soll anfangen? Okay.
Ja, komm.
Du bekommst einen Film, den ich beim ersten Mal schauen okayisch fand und den ich seitdem aber ich 5-6 Mal oder so geguckt habe und den ich mit jedem Mal besser finde.
Okay.
Und
also auch ein Film, der wachsen muss oder der bei dir gewachsen
nein,
ist?
Nein, der bei mir einfach nur gewachsen ist.
Okay.
Ich bin äußerst gespannt, was du zu dem hältst. Ich weiß schon, dass du schon keinen Bock drauf hast, aber lass dir gesagt sein, es ist ein Film, der, glaube ich, mehr in deine Humorrichtung geht, als du es vielleicht erwarten würdest.
Okay.
Sag ich ja.
Oh. Warum? Ernsthaft Get Pitch Slapped? Ach komm. Ach komm, Alter. Ich gucke vielleicht Pitch Perfect.
Ja, wie gesagt, ich hab mit dieser Reaktion gerechnet.
Ja, das war's. Das natürlich war dir das klar.
Ich bin sehr auf deine Besprechung gespannt.
Ich auch. der Regisseur hat ja diesen Sisters gemacht danach, ne? Mit Polar und Faye, ne? Ja. Genau.
Ich weiß gar nicht, wer da Regie geführt hat. Ist auch nicht
Jason
so
Moore. Jason Moore, der hat auch, glaube ich, nur die beiden gemacht. Ach nee, der macht gerade dieses Tales of the City Musical. Ja, okay. Na gut. Anna Kendrick, Anna Camp, Rebel Wilson, natürlich.
Damit, mit der Rolle ist Rebel Wilson groß geworden.
Ja, ich mag sie nicht, aber
mal sehen. Ich bin gespannt.
Genres, Music, Romance, Comedy. Ja, gut. Vielleicht wird es auch ein Drama für mich. Das wird sich rausstellen. Vielleicht werde ich mehr weinen als bei Devil's Backbone. aber aus anderen Gründen. Na gut, ich gucke den, ist mir doch egal. Wo gibt's den? Ich gucke schon mal gerade.
Es gab ihn sehr, sehr lange bei Netflix.
Denn, wie wir wissen, machen ja mittlerweile einige Hörerinnen und Hörer mit hier beim Gucken, was ich toll finde.
Das ist super cool. Ey, einige Leute kaufen sich sogar die Filme, was ich absurd finde.
Gruß an Adrian von unserem Discord. Hat sich extra Devil's Backbone gekauft, ich glaube in einer englischen DVD. Mhm. Ja, wie vorhin gesagt, ist in Deutschland eh nicht so einfach zu bekommen, von daher, glaube ich, alles richtig gemacht. Ist, glaube ich, okay. Und deswegen natürlich direkt kurz für euch die Info, wo ihr den Kram mitgucken könnt. Pitch Perfect gibt's bei Prime.
Ja.
Und bei Netflix. Und bei TV Now. Überall im Abo, na siehst du. Ja. Immerhin.
Witzigerweise, der zweite war saulange nirgendwo zu finden.
Es gibt einen zweiten, ja.
Es gibt drei.
Ach Gott, hör auf.
Und der dritte ist richtig scheiße.
Ja. Wir müssen eine Regel hier einführen, wir dürfen keine zweiten Teile vergeben.
Aber dann kann ich dir nie High School Musical 2 geben.
Ja, das genau deswegen habe ich das im Hinterkopf. bei meinem Film wird das mit dem Mitgucken ein bisschen schwieriger.
Na super.
Glaube ich. Na wohl. Wird doch nicht so schwierig. Nur werdet ihr dann den Film, jeder, der ihn nicht zu Hause hat, in einer anderen Fassung gucken müssen.
Hä?
Gleich dazu mehr. Erstmal kriegst du das Plakat geschickt. Du guckst zum nächsten Mal diesen Film. Ein Film, den du auf jeden Fall alleine zu Hause gucken musst, weiß ich jetzt schon.
Horror, alles klar.
Ja, fast. Nicht wirklich Horror.
Ja, I Saw the Devil. Witzige Geschichte. Ich habe den irgendwann mal angefangen und nach 10 Minuten ausgemacht. Mal sehen, ob ich dieses Mal länger durchhalte.
Ausgemacht, warum?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich war einfach nicht gehuckt. Und ich habe den auch nur nebenbei laufen lassen. Und dann
der ist halt lang, ne? Dauert 140 Minuten.
Ja, geil.
Ja, aber jetzt ist Horror im weitesten Sinne ist eher ein Thriller, ein Serienkiller-Thriller, aber ja, deswegen vom Regisseur von Bittersweet Life und so, ne, und Tale of Two Sisters, Kim Ji-Woon. Mhm. Und so, das Ding ist, den gibt's bei Prime und so zum Leihen, bei Apple TV gibt's ihn auch.
Wahrscheinlich in gekürzter Fassung.
Das checke ich jetzt ebenfalls nochmal kurz live. Es ist so, nicht wirklich gekürzt, also es gibt eine gekürzte Fassung, ja. Aber es gibt vor allem eine internationale Fassung und eine originale Fassung aus Korea, aus Südkorea.
Die 5 Stunden lang ist?
Nee, das ist die 140 Minuten, soweit ich das auch auf dem Schirm habe. Lass ich das gerade mal deswegen mal gucken. Also, es gibt nämlich, genau, es gibt die Black Edition von Splendid in Deutschland. Die hat sogar die internationale, also jetzt die internationale Version, genau, so war es nämlich. Und es gibt nämlich die originale Fassung, den Korea Cut, der sogenannte, ist aber nicht viel. Also die internationale dauert 141 Minuten, der Korea Cut 143. Hm. Ist also nicht super viel, aber genau, die gibt es nämlich nur im Mediabook in Deutschland. Ja. Also wirst du die internationale Fassung gucken müssen, aber es ist nicht schlimm. Es fehlt hauptsächlich Gewalt und ein, zwei Dialogszenen, aber da kannst du dir sonst ja auch nochmal einen Schnittbericht sonst durchlesen.
Jetzt muss ich mich auch noch vorbereiten, so eine Scheiße hier.
Ist so ein Ärger. Nee, aber deswegen, also die normale Fassung, internationale, gibt es auf jeden Fall bei Amazon, da ist sie auch ungekürzt. Also in dieser Fassung, es gibt nur eine deutsche Blu-ray, eine Kim Ji-Woon Collection, noch mit Last Stand und so dabei. Da ist der Film. Zumindest das ganze Ding ist gekürzt, die ganze Box. Aber ja, bei Prime müsste ja uncut sein, aber ich werde das auch nochmal prüfen.
Alles klar. Ich bin sehr gespannt.
Ja, wie gesagt, jedenfalls ein Film, den du, glaube ich, nicht mit Verlobter gucken musst. Die wird wahrscheinlich rausgehen.
Wenn es nur Gewalt ist, ist das kein Problem. Es geht dann eher um psychologischen Horror, was sie nicht abkann. Und Jumpscares.
Ja. Ja, nee, das nicht, also dann eher vielleicht psychologischer, aber ja. Kannst du ja mal auseruieren mit ihr.
Ich werde nachfragen. Es wäre eigentlich auch mal spannend, sie dabei zu haben bei so einem Film.
Na gut, dann bin ich auf das Gespräch gespannt und dann treffen wir uns zum nächsten Mal wieder und besprechen Pitch Perfect und I Saw the Devil, wieder mal ein wunderbarer Genre-Mix. So nur bei Schaubefehl.
Auf jeden Fall. Ich freue mich.
Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören, wir bedanken uns fürs Mitmachen. Wir sind gespannt auf eure Reaktionen und eure Meinungen, wenn ihr jetzt die Filme auch wieder zum ersten Mal mitgeguckt habt. Lasst uns das wissen. Gerne auf unserem Discord, wie gesagt. Link findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr mit uns schnacken, schreiben und uns austauschen mit uns und auch anderen Hörerinnen und Hörern. Das ist cool. Kommt rein. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auf Social Media folgen. Und ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit diesem wunderbaren Genre-Mix.
Bis dahin. Tschö.
Macht's gut. Tschüss.